ARD Sounds.
Mit bloßen Händen und mit dem Licht ihrer Handylampen suchen Helfer nach Überlebenden in den Trümmern. Mehrere tausend Tote werden befürchtet nach zwei schweren Erdbeben in Venezuela. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Wir helfen euch hier immer, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Und heute wollen wir wissen, wie geht es den Menschen in Venezuela, einem Land, das ohnehin schon zu kämpfen hat, mit politischen, mit wirtschaftlichen Krisen, wo viele Leute heute nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt erreiche ich Thilo Schmitz in Caracas. Er ist dort geboren und aufgewachsen und führt ein Unternehmen in Venezuela. Hallo Herr Schmitz, wo erreiche ich Sie gerade?
Ich bin zu Hause in meinem Haus in Caracas. Unser Haus ist ungefähr 10 Minuten vom Zentrum der Hauptstadt, etwas in den Hügeln. Ich bin zu Hause, es geht mir gut. Es war natürlich eine aufregende Nacht mit dem Beben und den Nachbeben und der Unsicherheit. Aber ich bin beruhigt, dass es nicht nur mir, sondern auch meinen Mitarbeitern gut geht. Das war meine große Sorge.
Wie und wo haben Sie denn das Beben erlebt?
Ich stand in meinem Garten und habe mir meine Tomaten angeguckt, als es plötzlich losging. Also das war eine ganz surreale Situation. Ein Nachbar schrie, es bebt und plötzlich fing es los und die Erde wackelte und der Garten wackelte und mein Sohn ist im Moment bei mir in Venezuela und wir waren alle ziemlich aufgeregt und keiner wusste natürlich, was passiert, wie es passiert und wie es weitergehen könnte. Jedenfalls blieben wir erstmal still und haben gewartet und ja, dann dauerte das 10 Sekunden, 15 Sekunden und dann weiß man auch nicht so recht, was man machen soll. Jedenfalls habe ich nur gehofft, dass das Haus, in dem ich wohne, nicht zusammenklappt und dann war es auch schon vorbei. Also wir haben großes, großes Glück gehabt.
Und wie geht es Ihren Mitarbeitenden und Ihren Freunden, also ich sage mal so Ihrem direkten Umfeld?
Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen wohnen natürlich nicht in einem Haus, sondern die wohnen in einem Hochhaus. Teilweise wohnen sie auch in den Slums. Das sind alles Häuser, die sind nicht mit einem Architekten gebaut worden, sondern die sind sehr, ich sag mal, hausfrauenartmäßig gebaut worden. Dass die alles stehen, das ist ein Wunder. Aber viele meiner Kollegen wohnen in einem Hochhaus. Teilweise gab es erhebliche Schäden in diesen Hochhäusern. Und diese Kollegen haben auf der Straße dann übernachtet, weil sie Angst hatten, dass es mit Nachbeben oder anderen Situationen, dass ihr Hochhaus plötzlich auch zusammenklappt oder irgendetwas, nicht? Also das war die große Sorge. Wir haben 50 Mitarbeiter ungefähr und meine erste Priorität war es festzustellen, ob es diesen Mitarbeitern gut geht. Das hat bestimmt 3-4 Stunden gedauert, weil das mobile Telefonnetz ist teilweise zusammengebrochen, das Stromnetz ist zusammengebrochen und das hat lange gedauert. Ansonsten kann ich kurz berichten, dass ich heute im Laufe des Tages durch die Stadt gefahren bin, um mir ein Bild zu machen über das, was da passiert ist. Ich habe viele Menschen auf den Straßen gesehen, die da normalerweise nicht sind. Die haben dort gecampt, die haben ihre Handtücher auf dem Rasen ausgelegt, um dort schlafen zu können. Die haben panische Angst, in ihre Hochhäuser wieder reinzugehen. Ich habe Hochhäuser gesehen, wo die gesamte Fassade abgerissen ist. Sie konnten in Schlafzimmer und Küchen gucken. Sie haben Risse überall gesehen. Also das ist schon ein Bild des Grauens. Und nun wissen wir ja, eine Sache ist, was in Caracas passiert ist. In Caracas, der Hauptstadt, sind, glaube ich, 2 oder 3 Hochhäuser zusammengebrochen und in sich zusammengefallen. Vielleicht sind es 4 oder 5. Ich habe den Überblick im Moment nicht 100%. Ich weiß aber, dass an der Küste zu Caracas, das ist jetzt 30 Kilometer entfernt, da sind 50, 60, 70 Gebäude zusammengefallen. Und ich habe gerade eben die schreckliche Nachricht bekommen, dass ein echt lieber Freund, den ich am letzten Samstag besucht habe, also das ist jetzt 4 Tage her, ich habe den besucht bei ihm zu Hause, wir waren in seinem Hochhaus, wir haben Kaffee getrunken und gerade eben erreichte mich die Nachricht, dass dessen Hochhaus nicht mehr existiert. Und er wohnte im 4. Stock und ich habe Gott sei Dank die Nachricht bekommen, dass er das irgendwie überlebt hat. Aber das Hochhaus, in dem ich vor 4 Tagen war, ist nicht mehr da. Das ist so krass. Das ist, ich muss mich echt sammeln, einmal kurz. Das ist echt schrecklich.
Das ist unvorstellbar. Sie arbeiten ja, ich sag mal so weitestgehend im Gesundheitswesen. Also Ihre Firma führt medizinische Geräte ein nach Venezuela. Das heißt, ich stelle mir vor, Sie haben einen ganz guten Überblick über das Gesundheitswesen in Venezuela. Ist es dieser aktuellen Krise gewachsen?
Es gibt in Venezuela öffentliche Krankenhäuser und es gibt private Kliniken. Und private Kliniken sind teuer. Und für die meisten Menschen, ich sag mal 80-85% der Bevölkerung, nicht zugänglich und nicht erschwinglich. Das heißt, sie sind auf das öffentliche Gesundheitswesen angewiesen. Die Krankenhäuser, die öffentlichen Krankenhäuser in Venezuela haben in den letzten 12 bis 14 Jahren keine neuen Investitionen gemacht. Das liegt daran, dass einfach kein Geld da war. Das hat auch was mit dem Embargo und mit Sanktionen und mit allen möglichen zu tun. Jedenfalls war das Geld nicht da. Und deshalb arbeiten die natürlich auf einer ganz kleinen Flamme. Das Equipment, die medizinische Ausrüstung, die sie haben in den OP-Räumen, in den Intensive Care Units, bei bildgebenden Verfahren. Also wenn sie mal einen Ultraschall oder ein Röntgenbild oder sowas machen müssen, das ist eigentlich ganz, ganz schwierig und nur in ganz wenigen öffentlichen Krankenhäusern möglich. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie diese Katastrophe, dessen Ausmaß wir noch nicht kennen, wir wissen nicht, ob es 10.000, 20.000 oder 150.000 Verletzte gibt und wie viele Tote es gibt und so weiter. Das können wir noch gar nicht abschätzen. Aber ich habe im Moment die größte Sorge, dass die öffentlichen Krankenhäuser dieses Ausmaß auffangen können. Das geht gar nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass das Ausland, vor allem natürlich USA, aber auch Europa oder Nachbarländer, so schnell wie möglich Hilfe schicken. Es trifft ein armes Land und das ist ganz traurig und das ist ganz dramatisch.
Was wird denn jetzt am nötigsten gebraucht aus Ihrer Sicht?
Wir wissen nicht, wie viele Menschen unter diesen Trümmern sind. Das heißt, das allererste, was wir brauchen, sind professionelle Rettungskräfte, die in der Lage sind, mit Gerät, mit Baggern, mit Suchhunden, mit Ortungssystemen, um zu gucken, wie man dort Menschen retten kann, die unter diesen Trümmern begraben sind. Ein Desaster diesen Grades kann Venezuela nicht schultern im Moment. Das heißt, wir wissen im Moment, Gott sei Dank, dass die Amerikaner sofort Hilfsgerät geschickt haben, aber auch ist natürlich die Hoffnung da, dass die europäische Gemeinschaft, dass Deutschland, dass das technische Hilfswerk, dass einfach alle Organisationen, ob das nun Malteser, Johanniter, wie sie alle heißen, dass diese Infrastruktur sammeln, um diese nach Venezuela zu schicken. Das ist also das allererste. Das heißt, man muss gucken, wie man in den nächsten 24 bis 48 Stunden Leben rettet. Der zweite Punkt ist, wenn 60 Gebäude zusammengebrochen sind, dann sind natürlich weitere 60 Gebäude kurz davor zusammenzubrechen. Das heißt, wir haben im nächsten Schritt, also in der Kettenreaktion, haben wir eine riesige Menge an Menschen, die nicht in ihre Häuser oder Wohnungen zurückkehren können und deshalb irgendwo sein müssen. Das heißt, wir brauchen Auffanglager, wir brauchen Zelte, wir brauchen Notfallversorgung, Wasser, Lebensmittel. Da muss eine riesige Infrastruktur jetzt aufgebaut werden, um diesen Menschen jetzt konkret zu helfen. Das geht nur mit Hilfe aus dem Ausland und da bin ich aber guter Dinge, dass das jetzt ganz schnell auch klappt.
Was steht denn für Sie ganz persönlich jetzt am Tag danach an? Also was machen Sie jetzt?
Ich traue mich im Moment nicht, in das Krisengebiet am Flughafen oder an der Küste zu fahren, weil ich dann, was soll ich da, was kann ich da machen? Aber ich habe, wie gesagt, dieser Freund, von dem ich gerade eben erfahren habe, dass er sein Haus verloren hat, ich werde gucken, wie ich den abhole, wie ich den zu mir nach Hause bringe, um dem hier ein Dach über dem Kopf zu bringen. Ich muss, also da ganz persönlich würde ich versuchen, wie kann ich dem helfen? Also das sind kleine Steps, aber ich sag mal, im persönlichen Umfeld kenne ich auch noch nicht das Ausmaß der Dinge.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Vielen Dank und alles Gute für Sie und für Ihre Mitarbeitenden und die Menschen vor Ort. Dankeschön, Herr Schmitz.
Gerne. Vielen Dank. Wiederhören.
Jetzt fassen wir für euch nochmal zusammen, was da am Mittwochabend Ortszeit in Venezuela passiert ist. Kurz nach 18 Uhr, da gab es gleich zwei starke Erdbeben kurz hintereinander. Es seien die heftigsten Beben seit 100 Jahren, sagen Experten. Das stärkere, das hatte einen Wert von 7,5. Mal zum Vergleich, das Erdbeben in Haiti hatte eine Stärke von 7,0 und damals sind 200.000 Menschen gestorben. In Venezuela am stärksten betroffen ist der Bundesstaat La Guaira. Dort liegen der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas und ein wichtiger Seehafen. Jenny Barke ist unsere Korrespondentin für die Region. Mit ihr machen wir jetzt mal einen Deep Dive ins Land. Hi Jenny.
Hallo.
Jenny, ich erreiche dich ja in Mexiko jetzt. Du bist selbst nicht vor Ort in Venezuela oder kannst nicht da sein, weil du ein Visum brauchst, um einzureisen. Das hast du jetzt gerade noch nicht. Du warst aber Anfang des Monats vor Ort. Beschreib doch mal, wie sieht's da aus? Was stehen da für Häuser und wie wohnen die Menschen da? Ich war noch nie in Venezuela. Nimm uns mal ein bisschen mit in das Land.
Also nach Venezuela bzw. nach Caracas kommt man am besten über den internationalen Flughafen, der an der Küste gelegen ist, der jetzt eben so stark beschädigt wurde von den Erdbeben. Hinter der Küste, man fliegt da direkt ein, beginnen direkt Bergmassive und dahinter, man erstreckt sich im Tal hinter diesem Bergmassiv Caracas. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war sehr positiv überrascht von der Stimmung oder von diesem Vibe, den diese Stadt mitbringt. Man muss sich das einfach so vorstellen, das ist eine Stadt, die wirklich groß gewachsen ist in den 70ern und 80er Jahren, in den Blütejahren des Ölsektors. Also Venezuela war ein sehr reiches Land, hier wurde viel investiert, hier wurde auch immer damit gerechnet, dass immer mehr Menschen hier leben werden. Und dementsprechend sind es große Hauptverkehrsstraßen, moderne Gebäude, viele Architekten, die hier wirklich hochgebaut haben. Es gibt auch Seilbahnen in Caracas und ja, aber auch Armenviertel. Das sind ganz einfache Häuschen, die da übereinander gestapelt sind. Das ist auch ein Teil von Caracas. Und diese Bausubstanz, die ist jetzt eben so stark beschädigt worden. Zum einen die ärmeren Viertel und zum anderen viele Hochhäuser, die komplett 22, 25-stöckig zusammengebrochen sind und jetzt zu großen Trümmerbergen zusammenliegen, die einfach nicht erdbebensicher gebaut worden sind.
Ja, ich habe die Bilder gesehen, natürlich jetzt in den Nachrichten, und Thilo Schmitz hat es eben auch schon erzählt. Manche Häuser sind ja regelrecht so zusammengeklappt ineinander. Gibt es überhaupt erdbebensichere Häuser in Venezuela?
Also tatsächlich ist es gesetzlich verboten, nicht erdbebensicher zu bauen, weil sich Venezuela eben in einer seismologisch sehr aktiven Zone befindet. Aber diese Regeln, die sind eben, wie wir jetzt leider sehen müssen, nicht eingehalten worden. Genau, also diese Gebäude, die jetzt eingestürzt sind, wir haben da mit Experten gesprochen, die meinen, das ist spröder Beton ohne ausreichend Stahlbewehrung. Das sehe man schon daran, wie sie eingestürzt seien. Das sehe man daran, wie jetzt die Risse sich dort fortsetzen in den Gebäuden, die stark beschädigt sind. Und das zeigt einfach, dass da so überhaupt nicht nach modernen Erdbebenstandards gebaut worden ist. Also es handelt sich da um so ein sogenanntes Pancake-Versagen, also ein Stockwerk, das auf das andere stürzt. Und solche ja eben nicht stabil gebauten Betonbauten, die gehören bei Erdbeben zu den gefährlichsten Gebäudetypen und die können einfach nur explosionsartig in sich zusammenbrechen. Und das ist eben jetzt an vielen Stellen und Orten in Venezuela passiert.
Also als die Nachricht kam, in Venezuela hat es ein Erdbeben gegeben, da haben ganz viele News-Ticker dann geschrieben, es trifft ein Land in der Krise. Was heißt eine Krise ganz konkret? Also wie ging es denn oder wie geht es denn den Menschen vor Ort oder wie ging es denn auch schon vor dem Erdbeben?
Venezuela ist ein Land, das seit vielen Jahren autoritär regiert wird, erst von Hugo Chavez und danach von Nicolas Maduro. Und innerhalb dieser letzten 25 Jahre ist das Land immer weiter wirtschaftlich herabgewirtschaftet worden. Es wurde nicht genug investiert. Die Ölvorkommen sind im Prinzip versiegt. Die Infrastruktur wurde nicht ausgebessert. Das ist ein Land, das sowieso schon ja eine sehr marode Struktur hat. Und in dieser Krise haben die Menschen einfach sehr, sehr wenig Geld verdient. Also es herrscht große Armut in Venezuela. 70% der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze, können sich kaum Lebensmittel für den täglichen Bedarf leisten. Es fehlt an Medikamenten, aber es fehlt auch an gut ausgebildeten Arbeitskräften, weil durch eine mannigfaltige Krise über die letzten Jahre insgesamt 8 Millionen Menschen in das Land verlassen haben und die einfach jetzt fehlen, um in der Gesundheitsversorgung, im ganzen Rettungsbereich jetzt auch zu helfen. Und ganz grundsätzlich, die Leute leben von sehr wenig im Monat, im Durchschnitt $300 ungefähr. Und das reicht kaum zum Leben. Also mindestens das Doppelte wäre notwendig. Die Lebensmittelpreise sind weiterhin horrend. Also nur um ein Beispiel zu nennen, im Supermarkt habe ich da ein 200 Gramm Butterstück gesehen. Das hat $9 gekostet. Also da kommt man mit $300 für eine Familie mit mehreren Kindern auch nicht weit.
Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, das Land ist eigentlich eh schon im Umbruch. Anfang des Jahres haben die USA den autoritären Machthaber Nicolas Maduro gestürzt. Jetzt steht er in den USA vor Gericht. Wenn ihr zu den Hintergründen übrigens noch mal mehr wissen wollt, dann dazu haben wir eine Extra-Folge gemacht, die wir euch in den Shownotes verlinken. Seit Anfang des Jahres ist also Delcy Rodríguez Übergangspräsidentin. Wie geht denn die jetzt mit der Situation um?
Also tatsächlich im Moment in dieser Erdbebensituation zeigt sie sich öffentlich sehr aktiv. Also sie hat sofort sich zum Volk gewendet, ihr Beileid ausgesprochen, Hilfen versprochen, dass alle Rettungskräfte im Einsatz seien. Sie hat sich an die Presse gewendet, an die internationale Gemeinschaft und Hilfen erbeten. Also da ist sie jetzt schon sehr, sehr aktiv. Und letzten Endes kann natürlich so eine Katastrophe für eine Regierung auch Chancen bieten. Also sie ist als Interimspräsidentin eigentlich nicht vom Volk gewählt. Und so wie ich das mitbekommen habe in Venezuela, sind alle sehr, sehr froh, dass der Machthaber Nicolás Maduro, der für sehr viele Probleme, für sehr viel Leid in der Bevölkerung gesorgt hat, dass er weg ist. Auch wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt, ob es dafür eine Invasion aus den USA gebraucht hätte. Aber die Menschen sind darüber sehr glücklich. Sie äußern das sehr offen und sie können das im Moment sehr regimekritisch. Das ist schon der Unterschied. Also das Regime unter Delcy Rodríguez hat sich geöffnet und die Menschen können sich äußern. Langfristig aber sagen die Menschen, sie wollen freie Wahlen und Delcy Rodríguez und ihr Regime muss fürchten, dass sie unter Druck geraten und dass diese freien Wahlen, wenn sie denn ausgerufen werden, dass sie die verlieren würden. Insofern ist die Katastrophe für sie im Moment, wir können da noch nicht langfristig sprechen, erst einmal ein Gewinn. Sie kann sich präsentieren, sie können zeigen, die Regierung ist für euch da, liebe Bevölkerung. Wir helfen euch. Und das kann ihr Pluspunkte bringen, weil letzten Endes gehen viele Experten davon aus, dass sie hofft, dass sie irgendwann Wahlen einfach gewinnen wird, weil sie die Wirtschaft wieder angekurbelt hat, weil sie wieder in der Bevölkerung besser angesehen ist.
Das heißt, sie kann sich so ein bisschen beweisen in der aktuellen Situation auch. Die Regierung hat ja den Notstand ausgerufen. Was heißt denn das jetzt für die Menschen ganz konkret?
Also tatsächlich heißt das erstmal im Kurzfristigen, dass alle Kräfte gebündelt werden, Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, dass die Schulen bis auf Weiteres jetzt erstmal geschlossen sind und die Betriebe, dass die Menschen überall organisiert werden, mitzuhelfen. Letzten Endes würde ein Notstand normalerweise auch bedeuten, dass man damit durchregieren kann, ohne dass man immer die Absegnung des Parlaments braucht. Ich würde in Venezuela aber sagen, das ist sowieso schon der Fall. Also da wird sich jetzt nicht viel dran ändern, aber letzten Endes hilft so eine Notstandverordnung, dass man eben schneller agieren und reagieren kann.
Wie kann denn Hilfe jetzt eigentlich ins Land kommen? Weil es ist ja, hast du eben gesagt, gar nicht so einfach. Man braucht ein Visum, das ist das eine, aber auch der Flughafen ist ja ziemlich hart getroffen von dem Erdbeben.
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Stichwort Visum, das ist, glaube ich, nicht so schwierig für Menschen, die helfen wollen. Nur Journalisten haben eben keine Möglichkeit, weil die Pressefreiheit so stark eingeschränkt ist im Land. Man käme schon rein, wenn man helfen möchte. Es gibt auch viele internationale NGOs, die sich jetzt bereit erklärt haben. Aber das große Problem ist tatsächlich die Infrastruktur, die zusammengebrochen ist. Also es können wenig Hilfsgüter an der Küste anlanden, weil der größte Versorgungshafen eben jetzt auch schwer beschädigt ist und der Flughafen. Und man müsste über Umwege, über kleinere Flughäfen in der näheren, ferneren Umgebung landen, die aber auch nicht von internationalen Flughäfen angesteuert werden und dann auf dem Landweg weiter. Also es ist auf jeden Fall mühselig und das macht diese ganze Versorgungslage jetzt noch mal schlimmer. Es haben viele Länder und NGOs Hilfen angekündigt. Das Internationale Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk ist vor Ort. Der neue Freund und Partner der Venezuelas, die USA, Trump hat gesagt, dass viele Hilfsgüter unterwegs sind, dass man auch mit humanitärer Hilfe zur Seite steht und mit Personal. Man muss jetzt schauen, wann und wie das alles ins Land kommt. Ich glaube, ein großer Punkt ist, da weiß ich jetzt auch nicht, an wen man sich wenden kann, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man jetzt spendet. Also viele Menschen dort brauchen ganz dringend eine Grundversorgung.
Wenn ihr euch fragt, wie ihr spenden könnt, wir packen euch die Links zur Hilfsorganisation in die Shownotes dieser Folge. Du hast mir erzählt, als du Anfang des Monats in Venezuela warst, da hast du fast schon eine Art von ja, Optimismus und Euphorie gespürt. Ist das jetzt alles wieder dahin oder wie groß ist der Rückschritt? Was denkst du?
Ich glaube, es ist im Moment noch schwer einzuschätzen, wie groß der Rückschritt ist und wie viel den Menschen durch diese zwei Erdbeben von ihrer Euphorie genommen wurde. Also natürlich sind jetzt erstmal alle damit beschäftigt, in den Trümmerbergen nach verschütteten, möglichst noch lebenden Menschen zu suchen. Im Folgenden wird natürlich dann die Aufarbeitung passieren. Wie konnten so viele Gebäude einstürzen? Warum wird hier so marode gebaut? Warum nicht nach Erdbebenstandards? Ist da Korruption im Spiel? Das kann für sehr viel Unmut langfristig sorgen und die Menschen natürlich auch wütend machen. Was ich Anfang des Monats gespürt habe, war eine andere Stimmung. Da waren die Menschen verhalten optimistisch, je nachdem, mit wem man spricht. Wir haben Investoren getroffen, die wirklich von der Best Business Option in Latin America gesprochen haben und dachten, jetzt kommen hier wirklich die Großinvestoren, die reichen Unternehmer, die im Öl, Gas, Immobiliensektor investieren. Die sind natürlich sehr euphorisch. Es gibt aber auch die einfache Bevölkerung, die ja Hunger leidet und wenig Geld verdient. Und es herrscht immer noch Inflation, auch wenn sie ein wenig abgedämpft ist. Und dann gibt es auch viele junge Leute, die jetzt einfach euphorisch waren, weil sie gedacht haben, wir können zumindest wieder frei reden, Proteste organisieren, uns regimekritisch äußern. Das war viele Jahre nicht möglich. Und wenn du solche Beschränkungen im Kopf hast über Jahre und immer mit dieser Angst lebst, dann löst das sehr, sehr viel Hoffnung aus, wenn das wenigstens erstmal geht. Also diese Stimmung habe ich Anfang des Monats wahrgenommen. Ob das so bleibt, kann ich im Moment nicht einschätzen. Das hängt auch davon ab, wie schlimm am Ende diese Lage, diese Erdbeben, diese Katastrophe eingeschätzt wird.
Vielen Dank an unsere Korrespondentin Jenny Barke, die ich in Mexiko erreicht habe. Dankeschön, Jenny.
Sehr gerne.
Das war unser Weltspiegel-Podcast zu den Folgen des Erdbebens in Venezuela. Die Gespräche haben wir aufgenommen am Donnerstagabend gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Redaktion hatte Steffi Fetz, mitgearbeitet haben Philipp Abresch, Philipp Weber und Caro Mennerich. Ich bin Johanna Jeschke, macht's gut. Ciao.